Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velhome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ciao Thomas, es geht um die Giro. Giro d'Italia Zeit. Es ist Mai, Anfang Mai, da ist Giro Zeit und wir freuen uns sehr. Hallo.
Ja, buonasera nach Köln, Christian.
Buonasera. Wie oft habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich hier war, als der Giro damals durch Köln gefahren ist, in Köln gestartet ist? 100 Mal?
Oft.
Oft.
Ja. Du bist in Düsseldorf gewesen.
Was? Ich war in Düsseldorf? Nee. Doch. Also vor kurzem. Die Tour. Ne? Die Tour. Ach so, die Tour in Düsseldorf. Ja, da war ich auch.
Ja. Jetzt was war jetzt schöner?
Was? Was hast du gerade gesagt? Nochmal. Ich glaube, hier war eine Tonstörung irgendwie in der Leitung. Ich habe es nicht ganz verstanden. Irgendwas mit schöner und Düsseldorf in einem Satz. Das kann ja nicht sein. Die Vuelta startet gar nicht so oft woanders, oder?
Doch, auch. Also letztes Jahr waren wir, meine ich, in Italien auch.
Ja, stimmt.
In Turin.
Aber jetzt, also ist es nicht so prominent oder nicht so oft wie beim bei der Tour oder beim Giro. Also in meiner Wahrnehmung jetzt, das kann mich natürlich auch.
In der Tradition vielleicht noch nicht, aber sie entdecken das natürlich auch, sage ich mal, jetzt nicht nur aus rein landschaftlichen Gründen, sondern ja, eher aus monetären Interessen in den letzten Jahren für und, sich, dass man auch im Ausland starten kann.
Und auch vielleicht aus klimatischen Gründen mittlerweile, dass man mal so nach Oslo umzieht. Gut, ja, uns geht's gut. Ich muss mich erstmal entschuldigen, dass die letzte Folge erst so spät nach Aufnahme erschienen ist. Es war einfach keine Zeit, Punkt. Tut mir leid, aber sie ist deswegen nicht minder gut. Aber ihr habt dann, ihr wisst dann jetzt schon, wo ihr sie hören könnt, weil ich habe sie eben veröffentlicht. Deswegen ist auch der Aufnahmetag damit bekannt, dass Pogacar noch die Tour de Romandie war das, ne? Mhm. Nur ganz kurz, wir haben es gar nicht auf dem Zettel, aber dass er jetzt auch noch mit sprintet, ist auch schon krass, oder? Also.
Ja, das konnte er ja schon immer. Aus so kleinen Gruppen kann der natürlich auch Sprints gewinnen. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Massensprint, wobei auch da, wenn das Finale schwer genug ist, kann er auch dort die Sprinter schlagen.
Ja, aber trotzdem, ich fand das irgendwie so, also unnötig. Weißt du, man muss ja auch Jönne können, sagt der Kölner, ja. Ne, man muss ja vielleicht auch mal den anderen ein bisschen was, den einen oder anderen Krumen übrig lassen. Und da, also ich fand's, wenn ich jetzt sagen würde, es war nicht nett, klingt das blöd, weil es geht um Profisport und Geld. Aber also ich weiß nicht, ob das nötig war, ob das nicht ein unnötiger Sieg war. Muss man nochmal drüber nachdenken. Aber am Ende des Tages, wenn man sich die Tour de Romandie so anschaut, gibt es ja eigentlich auch neben dem Sieg von Pogacar erfreuliches aus deutscher Sicht, da so zu berichten. Also hätte man jetzt nicht gedacht, dass Lipowitz so gut mithalten kann.
Ja, absolut. Man hätte gedacht, der Rest fährt jetzt nur um Platz 2, wenn Tadej Pogacar am Start ist bei Tour de Romandie. Letzten Endes zeigt sich seine Dominanz auch in der Anzahl der Etappensiege. Also hat er extrem viel gewonnen, aber in der Zeit gemessen waren es dann am Ende nur 42 Sekunden, sage ich mal. Mhm. Und die hat er auch dann ja zum Teil auf den letzten beiden Etappen wirklich nur herausgefahren. Und gerade auf dieser letzten Etappe konnte doch Lipowitz als einziger recht gut auch mit Pogacar mithalten, recht lange auch auf der vorletzten Etappe, wo es nochmal so einen Berg, so einen Einser-Kategorie Berg hoch ging und dann noch eine Abfahrt ins Ziel. Ist er sogar einmal zwischendurch wieder hingefahren, als er schon abgehängt war. Nur kurz vor der, so einen Kilometer vor der Bergwertung musste er dann auch abreißen lassen, aber nichtsdestotrotz konnte den Rückstand auf 14 Sekunden halten.
Und wer kann das von sich behaupten bei so einer Etappe in den letzten Jahren? Ne? Also, oder sogar bei der Rundfahrt mit so wenig, klar wird ein Pogacar an der Stelle noch nicht die 100% gegeben haben oder noch nicht alle Karten auf den Tisch gelegt haben, wie er es vielleicht dann bei einer Tour-Etappe gemacht hätte. Aber nichtsdestotrotz, ich fand das wirklich sehr bemerkenswert, dass wie Lipowitz, und er ist ja jetzt auch noch keine 200 Saisons da irgendwie unterwegs, ne? Also das muss man ja auch immer noch so ein bisschen im Hinterkopf halten, dass es ein relativ junger, neuer Fahrer ist.
Ja, vor allem ist er sehr konstant mittlerweile. Also ja, auch diese Saison, wenn man mal schaut, jetzt in den Etappenrennen, Algarve-Rundfahrt 8., dann Katalonien-Rundfahrt 3., Baskenland-Rundfahrt 2. und Tour de Romandie 2. Sein Pech ist auch da so ein bisschen, dass jetzt bei der Baskenland-Rundfahrt Impuls Sexas und bei der Romandie-Rundfahrt Tadej Pogacar vor der Sonne standen und er da immer irgend so einen Überflieger vor sich hatte.
Ja, aber wer weiß, ne? Also das schult ja auch, oder was heißt das, schult den Charakter, ne? Aber ich, natürlich wäre es ihm lieber gewesen, dass er jetzt da nicht gestanden hätte, der gute Pogi. Aber ich finde das trotzdem, dass man aus solchen Situationen ja auch lernt und immer nur gegen das Fallobst fahren, ne, und dann sagen, hey, ich habe das und das und das gewonnen, das willst du ja auch nicht, ne, du willst ja auch die Besten schlagen, genauso. Hattest du das nicht als Zitat von Sexas? Ich möchte Pogacar noch schlagen, solange Karriere in seiner, als, ne, also unterwegs ist sozusagen in seiner Karriere, ich möchte ihn auch schlagen, und das kann ja auch nur der Anspruch von einem Lipowitz dann sein an der Stelle. Also.
Ja, es wird spannend hinsichtlich der Tour de France. Zum einen hast du es gerade schon angesprochen, Paul Sexas, das ist jetzt offiziell, der hat jetzt heute in einem, wie ich sehr schön fand, einem sehr schönen Social-Media-Clip mit seinen Großeltern zusammen, war es, glaube ich, seinen Tour de France-Start bekannt gegeben. Und zum anderen bei Lipowitz sehe ich auch noch sehr viel Potenzial. Also er hat jetzt schon gezeigt, dass er bei Tour de Romandie da nochmal, finde ich, auf einem anderen Niveau als im letzten Jahr unterwegs war. Und was mir halt immer auffällt, wenn du die beiden so nebeneinander fahren siehst oder hintereinander auch. Pogacar hat es ja selbst gesagt, er hat jetzt irgendwie 3 oder 4 Kilo mehr auf den Rippen, weil er an Muskelmasse zugelegt hat. Aber wenn man Lipowitz hinter Pogacar fahren sieht, ist das schon noch ein krasser Unterschied, wie viel breitere Schultern Lipowitz da hat.
Ja, einmal habe ich das auch gesehen. Und Pogacar verliert das ja meistens jetzt auch nach den Klassikern wieder, ne, zur Rundfahrerzeit. Also du meinst, da wäre jetzt bei Lipowitz sozusagen auch noch Tuning-Potenzial?
Ja, es ist schwierig zu beurteilen oder auch vielleicht in der Umsetzung schwierig, genau in dem Bereich, so Schultern, Nacken, Oberkörper, da gezielt noch irgendwie ein bisschen paar Kilos zu verlieren. Aber
also ich würde bei mir auch wissen, wie es einfacher und wo geht.
Ja.
Sagt ein ganz verschämtes Ja.
Das möchte ich nicht beurteilen.
Dir würde ich es nachsehen, Thomas, dir würde ich es nachsehen. Ja, aber ich bin ja auch immer so ein bisschen, wer weiß, wofür es gut ist, ne? Also wenn ich mir an die Rasmussen-Zeit zurückdenke, so richtig, das will man ja auch nicht wieder zurück. Also dieses schon ins, ja, wirklich ungesunde Gehende.
Aber in der Hinsicht noch ganz interessant, also jetzt wurde ja auch sein restliches Programm in Richtung Tour de France bekannt gegeben von Florian Lipowitz, also er macht das ein bisschen anderen Ansatz, also fährt jetzt nicht die Dauphiné in diesem Jahr, sondern Slowenien-Rundfahrt in der Vorbereitung, und auch Evenepoel fährt jetzt auch nicht bei der Dauphiné. Pogacar hatte ja schon angekündigt, dass er bei der Tour de Suisse fährt, also er verabschiedet sich da jetzt auch erstmal in diese Trainingspause bis zur unmittelbaren Tourvorbereitung, und damit ist die Dauphiné ja so ein bisschen verwaist, weil Vingegaard wird er ja auch nicht starten.
Ja, also komische Entwicklung, ne? Wir hatten ja vor vielen Jahren, wo man noch gesagt hat, okay, Tour de Suisse, Tour Dauphiné, das sind so die Dinger, die man fährt, und jetzt, was glaubst du, woran liegt das? Also gibt es da irgendwie ein... Also sind da irgendwelche Geldgeber, die Sponsoren, die da mit Eintrittsgeldern locken, oder?
Nee, glaube ich nicht. Vielleicht liegt es einfach daran, dass die Rundfahrt jetzt diesen komischen Namen hat. Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Nein, Spaß beiseite. Es ist einfach eine ungünstige Konstellation in diesem Jahr. Zum einen, wie wir schon gesagt haben, wählen, glaube ich, setzen die Teams immer mehr auf weniger Renntage. Mhm. Und eher darauf, dass die Fahrer frisch am Start sind. Und bei Pogacar ist es halt so, dass er gezielt die Tour de Suisse in diesem Jahr fahren wollte, weil das eine der Rundfahrten ist, die ihm jetzt noch fehlt in seinem Palmarès.
Ja, okay, das ist ja zumindest dann nachvollziehbar. Der Palmarès-Sammler. Eschborn, da habe ich ehrlich gesagt, ich lege es jetzt offen, ich habe von Donnerstag bis Sonntag entweder auf dem Rad gesessen oder habe Familientermine gehabt. Ich habe ehrlich gesagt komplett am 1. Mai überhaupt nicht eine Sekunde an Eschborn gedacht. Also ich weiß auch nicht, das ist mir, glaube ich, seit Jahrhunderten nicht mehr gegangen. Ich war so von Termin und busy und hier und da und dort. Nichts Schlechtes, aber trotzdem. Und dann lese ich heute Morgen auch erst, dass Steinhäuser gewonnen hat. Und schlägt einen Pitcock im Sprint.
Zimmermann. Also,
Zimmermann. Mensch, wie komme ich jetzt auf
Steinhäuser? Der andere Georg,
ja. Wie und schlägt dann auch noch Pitcock im Sprint? Also jetzt auch jemand, der zwar zum ersten Mal, glaube ich, da war, oder zumindest in meiner Wahrnehmung zum ersten Mal, Aber der, den man im, der hat ja in einem Sprint, gut, er hat auch in einem Sprint gegen Pogacar verloren, ne? Also vielleicht, aber ist Zimmermann und Pogacar sind jetzt noch ein zwei Paar Schuhe.
Ja, das Rennen überzeugt aber immer mehr und mehr, muss ich sagen. Auch in diesem Jahr war es so, dass es wirklich bis zu den letzten Metern sehr, sehr spannend war und nicht feststand, ob da jetzt die Gruppe durchkommt oder ob es dann doch noch einen Sprint von einem größeren Feld gibt. Also es war so, dass ich dann bei der letzten Überfahrt vom Marmolzheimer Berg, das ist dann glaube ich die letzte Steigung, da auch eine größere Gruppe absetzen konnte und die hatten immer so, ja, um die Minute und der Vorsprung schmolz dann immer mehr in Richtung Frankfurt und auf dem Rundkurs waren es dann irgendwann nur noch so 10, 8 Sekunden und dann so in der letzten Kurve im Prinzip wurde diese Lücke von dem Feld auch ja, fast geschlossen, aber die waren halt hinten dran. Mhm. Und vorne bei dem Sprint wurde so ein bisschen gepokert, Peo Bilbao von der Spitze. Und Zimmermann hatte sich halt die letzte Position in dieser Gruppe genommen, kam dann von hinten mit Schwung angefahren, wurde aber einmal ausgebremst, hat nochmal neu Anlauf genommen und hat dann den Sprint gewonnen vor Pidcock, der auch so ein bisschen ja überrascht war, fand ich. Vielleicht da, wo die Ziellinie war, weil das ist auch nicht so, dass das jetzt eine 500 Meter lange Zielgeraden ist, sondern du kommst eher so ein bisschen um die Kurve und siehst dann den Zielstrich erst und ja, das hat er sehr, sehr clever angestellt und furios gemacht. Also ich hätte es ihm jetzt auch nicht zugetraut, dass er aus der Gruppe raus mit den Leuten, mit denen er vorne war, den Sprint gewinnt.
Cool. Also einfach schön. Streckenkenntnis.
Und das auch noch im deutschen Meistertrikot natürlich, ja. Ist das eine bessere Geschichte, kannst du nicht schreiben. Und für ihn der größte Erfolg auch in seiner Karriere. Also war er schon mal bei der Tour de France auf einer Etappe Zweiter, hat da knapp seinen Tagessieg verpasst, aber jetzt Eschborn Frankfurt und World Tour, ein Tagesrennen auf dem Niveau zu gewinnen, ist ihm noch nicht gelungen.
Und halt auch gegen solche Konkurrenz, ne? Also das muss man, ne, ein World Tour Rennen, ich sag jetzt mal, bei irgendeiner mittellangen Tour in einem kleineren Land, also eine Tour of Poland zum Beispiel oder irgendwie Algarve-Rundfahrt oder so mal eine Etappe gewinnen, ja, schön und gut, aber sowas ist dann nochmal gegen solche Leute, Hut ab. Also, und wie gesagt, wie du schon sagst, ne, im deutschen Meistertrikot vor heimischer Kulisse, der wird einen schönen Abend gehabt haben, gehe ich mal von aus, und gut gefeiert haben.
Mit Sicherheit, ja.
Und zu Recht. Das ist auch wichtig zu sagen. Gut, damit sind wir jetzt hier auch auf dem aktuellen Stand und können uns ganz dem wunderschönen Fragezeichen, Ausrufezeichen, Giro widmen. Ich muss sagen, dieses Jahr ist die Seite des Giros für mich ein bisschen überladen. Ich weiß auch nicht, ob die Agentur gewechselt haben oder ob ich mal meinen Pop-Up-Blocker hier anschalten muss. Da geht's ja zu, sag ich mal, also mein lieber Herr Gesangsverein. Aber egal, wir möchten uns in dieser ersten Sendung zum Giro in der Vorschau sozusagen ein bisschen mal um die Strecke kümmern und vor allen Dingen auch unsere Favoriten ausmachen.
Spoiler. Ja, aber machen wir es, wie wir es immer machen eigentlich. Ja. Also wir sprechen erstmal so ein bisschen über die Strecke, wo fahren die lang und dann hinterher benennen wir noch unsere Tipps.
Bei denen jedes Mal ich kläglich scheitere, aber es nicht aufgebe zu tun. Egal. Und wenn wir die Daumen 60, drücken.
Ja. Genau, wenn wir die Daumen drücken, das ist auch noch ein
fast,
Punkt später.
Fast wichtiger. Ich finde es fast wichtiger, weil dann, weil das, also weißt du, dann, für mich ist es immer wichtig, jemanden festzulegen, dem ich die Daumen drücken kann, dann fieber ich mehr mit. Es sei denn natürlich, er fällt in den zweiten, wann war es nochmal, war es nicht mal Mass und Landa, die so früh ausgefallen waren oder so? Mass, Landa, bei irgendeiner Rundfahrt und noch ein Education-Fahrer, egal. Sprechen wir nicht über die alten Zeiten, sprechen wir über das, was jetzt kommt und das ist der Giro. Wir starten in Bukarest, oder?
Das Bukarest. Nee. Ich habe mir die Karte hier aufgemacht, also geht dieses Jahr in Bulgarien.
Los.
Genau. Und der Auftakt, also es sind drei Etappen, zunächst in Bulgarien, die erste Etappe ja schon am Freitag dann, dem, was ist das, der achte, fünfte, genau. Mhm. Und
kein Prolog, kein Zeitfahren, kein nix, sondern direkt 100, was war es, irgendwas um die 150 Kilometer, ne?
147 Kilometer. Also so diese ersten drei Etappen kann man so ein bisschen klassifizieren. Die erste ist, würde ich sagen, rein für die Sprinter was. Also das ist wirklich fast ausgemacht, dass es dann Massensprint gibt.
Und wenn ich kurz, sehr schöner Ort. Also ich habe, sehe das jetzt hier nur auf der Giro-Seite. Das erinnert mich ein bisschen an diesen einen Ort in Südspanien, der auch über so eine Landzunge zu erreichen ist, wo ich mal war, aber dessen Namen ich nicht mehr weiß. Wo auch die Vuelta regelmäßig gerne einkehrt.
Weißt du, wo ich meine? Ich kann mir vorstellen, dass das schon tolle landschaftliche Bilder da sind. Also wir haben es ja vor, wann war das, letztes oder vorletztes Jahr, als der Giro in Albanien gestartet ist. War es ja ähnlich schön von den Bildern. Die Frage ist mal so ein bisschen, die jetzt ich mir noch stelle, ich habe das jetzt in den letzten Wochen auch nicht mehr so intensiv verfolgt, wie da die Straßenzustände sind, ob da jetzt mittlerweile alle Baustellen geschlossen wurden oder ob es da noch größere Schlaglöcher eventuell gibt. Wir wollen es nicht hoffen, dass da irgendwie durch sowas bedingt ein Sturz passiert oder sonst irgendwie was.
Ja, also ich habe das gar nicht, ich glaube, die Stadt, die ich meinte mit dieser Landzunge, war das nicht Cadiz? Cadiz, das ist glaube ich ähnlich. Jedenfalls in meinem, also als ich da war, weiß nicht, was sie mittlerweile gemacht haben. Es ist auch so eine Landzunge, die dann zu diesem Ort führt. Sehr, sehr schön. Aber wie du sagst, also da brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß lange rumdiskutieren. 147 Topfebene Kilometer. Das sieht auch für mich ein bisschen so aus, als wäre das zumindest in Teilen ein Rundkurs. An so einem Meer, an so einem Wasser natürlich immer ein ganz kleines bisschen die Gefahr von Windkanten und solchen Situationen, aber gerade am Anfang, wenn alle noch frisch sind und so weiter, gehen wir beide davon aus, dass das eine Sprintankunft ist, ohne Wenn und Aber.
Absolut. Dagegen dann die zweite Etappe am Samstag, die ist dann schon topografisch anspruchsvoller. Also sind es mal 221 Kilometer mit 2600 Höhenmetern und zum Schluss, also es gibt in der Mitte der Etappe zwei Bergwertungen der dritten Kategorie, dann aber im Finale nochmal eine der dritten Kategorie und die letzten Kilometer oder zumindest, sage ich mal, kurz vor dem letzten Kilometer ist es nochmal richtig ansteigend mit teilweise 9%.
Aber glaubst du, dass die da noch nicht, also dass die noch, dass es zu viel, also zu schwer ist? Als ich es das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, naja, also das wird schon noch irgendwie reichen für die Sprinter.
Ich glaube, das ist zu schwer. Also das ist so ein klassisches, wenn ich das mir so die letzten paar Kilometer anschaue, ist das so ein klassisches Puncheur-Finale eigentlich. Also da gibt es auch ein Pflasterstück, also ist hier zumindest so ausgezeichnet, zwischen Kilometer 3 und 1,5 vor dem Ziel.
Okay.
Und dann geht es so über zwei Pavé-Stücke und ein Kilometer oder was ist das gut mit so 6, 7, zum Teil 9%.
Okay, dann habe ich da nicht richtig genug hingeguckt. Also du sagst, früher hätten wir wahrscheinlich ein Valverde und Matthews dahingesetzt. Heute macht's wer? Ganz schwer, ganz, oder kann er eigentlich, also je länger ich drüber nachdenke, umso dümmer die Frage. Weil das kann man ja wirklich, also wer da noch alles schon am Start ist.
Ja, schwer zu sagen, ne? Also vielleicht ist halt was für einen hügelstarken
Sprinter. So ein Pitcock zum Beispiel, wenn er da fahren würde, was er nicht tut. Der wäre ein Kandidat für den Tag. Naja, also das wird die Etappe Numero, was war das, 2? Dann, warte, jetzt muss ich hier, ich wollte gerade hier, man soll auch nicht so Sachen nebenher machen, ich Idiot. Ich wollte gerade den Kalender abonnieren, dass das alles direkt im Kalender drin steht bei mir. Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, aber das funktioniert schon wieder alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Etappe Nummer 3 ist dann am Sonntag, der 10. Mai. Und das ist, die fand ich wieder, als ich die das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, was ist das für ein Quatsch, was ist das Lustiges? Ist für mich auch eine Sprinterankunft wieder.
Würde ich auch sagen, also die Etappe, wie du schon sagst, ist recht kurios aufgebaut, 175 Kilometer und es ist im Prinzip flach oder es geht bergab sogar im zweiten Teil der Etappe immer leicht, aber in der Mitte ist so ein längerer Berg drin, zweite Kategorie, 9,2 Kilometer mit 5,4%.
Eine lange Anfahrt hat, ne? Also das ist ja nicht so, dass der von jetzt auf gleich anfängt. Man könnte den gleichen Berg auch irgendwie schon 10 Kilometer vorher anfangen und dann hätte er nur 3% oder irgendwie sowas, ne?
Wahrscheinlich, ja, das würde wahrscheinlich sogar ganz gut hinkommen, aber der ist halt mitten in der Etappe, also von dem Gipfel sind es dann noch, ich glaube 73 oder 72 Kilometer bis ins Ziel, von daher glaube ich schon, dass am Anfang eine Ausreißergruppe wegfährt, recht unspektakulär und die Sprinter sich da über den Berg schleppen oder langsam in der Abfahrt zurückkommen und dann es am Ende in Sofia einen Sprint gibt.
Ich möchte aber noch mal zu diesem Berg kommen, weil ich habe gerade, wer hat eigentlich, also als sie das Profil gesagt haben, ne, wer hat eigentlich gesagt, hier fängt der Berg an? Da würde ich gerne in dem Meeting mitgesessen, weil, also ihr müsstet das jetzt natürlich sehen, was im Podcast ziemlich blöd ist, aber weil der geht wirklich wie so eine verkehrt herumme Sprungschanze und also ich finde das sehr lustig zu sagen und vor allen Dingen ist es ja auch ein paar Kilometer vor dem Anfang des Berges, genau genommen 9 Kilometer vorher, ist eine Sprintankunft, die eigentlich auch bergauf geht. Also das ist alles sehr, sehr lustig. Sprintankunft. Ich finde auch noch, also ich finde sehr viel, ich habe mir eben die Etappe mal ein bisschen angeguckt. Genauso witzig finde ich, dass die nächste Etappe, die Etappe Nummer 4, ist im Prinzip sowas wie der böse Bruder von der Etappe. Weil da ist der Berg wirklich steil, da ist der Berg deutlich länger, aber danach gibt es genauso wieder eine Abfahrt und dann leicht bergauf. Und das ist nach etwa, ich würde sagen, 2/3 der Etappe. Also sehr ähnlich profiliert.
Genau, ist dann Etappe 4 am Dienstag, also am Montag, dann ein Ruhetransfertag, würde ich mal so sagen. Also dann fährt der Tross von Bulgarien nach Süditalien. Es geht dann weiter von Catanzaro nach Cosenza. Und wie du schon richtig sagst, auch da gibt es wieder einen langen Berg drin. Diesmal ist er sogar fast 15 Kilometer. Mhm. Und aber auch von da sind es noch so 40 Kilometer bis ins Ziel. Ich glaube, dass der Sonntag noch besser zu machen ist für die Sprinter als dieser Dienstag. Weil am Dienstag wird das wirklich schwierig, sag ich mal.
Wo springen wir jetzt hin? Moment, ich bin doch noch. Ach so, Sonntag, Dienstag. Ah, alles klar. Ja.
Also Etappe 3 und Etappe 4. Also die 3 ist wesentlich einfacher zu meistern für die Sprinter als die 4, weil dieser Berg ist doch sehr lang, hat auch so Spitzen von 11% und ja, sind halt dann auch nur noch so gute 40 Kilometer bis ins Ziel.
Definitiv. Also ich würde auch nicht sagen, dass das eine klare Sache ist. Also dass es da an dem Dienstag für Sprinter ausgeht. Im Gegenteil, ich behaupte sogar, dass das ein Tag sein könnte, wo, also ich glaube nicht, dass da jetzt ein Pogacar, Lipovic und Lipovic, ein Vingegaard und ein Pellizzari, dass die sich da schon in die Karten gucken lassen. Aber da wird man so die Fahrer, die sich jetzt um Platz, ich sag mal 15 bis 20 bewerben, die werden da schon vorne mit reinhalten müssen. Ich glaube nicht, dass das so ein ganz klares Ding ist für Sprinter.
Ja, ich glaube, das ist eine Ausreißer-Etappe dann. Also eine Gruppe hat da gute Chancen, vielleicht auch so früh in der Rundfahrt dann mal durchzukommen.
Ja, wobei ich dann aber auch glaube, dass das eine Gruppe wird, die so, sagen wir so, 7 bis 10 groß ist. Die durchkommen, aber auch nicht mit großem Abstand und danach kommt dann so die Gruppe von ich will nicht sagen Favoriten, aber die Sprinter werden an der Stelle zumindest abgehängt, glaube ich. Also das kann ich mir schon vorstellen. Gut, das war der Dienstag. Dann sind wir schon am Mittwoch, das ist der 5. Etappentag, Wednesday, man nicht, ich kann mir das nicht merken, Mittwoch, der 13. Potenza, also in die Stadt, nach der damals die Campagnolo-Gruppe vermutlich, behaupte ich jetzt einfach, benannt wurde. Und ist ein komisches Ding. Also ich glaube auch, da wird jeder Fahrer, der sich die angeguckt hat, erstmal so ein bisschen geguckt haben, wie was. Relativ lang, 203, also über 200 Kilometer. Mhm. Ein Berg ganz am Anfang, ein Berg nach 2/3. Also es geht von da aus dann auch Richtung Potenza tendenziell fast wieder ein bisschen bergab. Die Etappe würde ich noch deutlich eher als Ausreißer-Etappe sehen im Vergleich zu der davor.
Auf jeden Fall. Also diese Etappe, da müssen wir über die Sprinter eigentlich nicht diskutieren, zumal es gleich vom Start weg ordentlich bergauf geht, bis Kilometer 30 gut, dann eine leichte Abfahrt, dann geht's wieder hoch, runter, dann so ein bisschen flacherer Teil in der Mitte, aber dann, wie du schon sagst, kommt so ein Zweitkategorieberg mit 7 Kilometern, in der Spitze 15% und von da aus geht's eigentlich immer wellig in Richtung Ziel. Ich glaube, das bedingt dadurch, dass die Gesamtwertung da noch nicht die Struktur hat, die sie später mal haben wird, da sehr viel auch sich tun kann hinsichtlich des Klassements, auch vielleicht unfreiwillig, dass da mal einer irgendwie einen Defekt hat auf diesem hügeligen Parcours irgendwie in Richtung Ziel und dadurch ein bisschen Zeit verliert, oder wollen wir nicht hoffen, dass es da irgendwie Stürze gibt, gerade in der Region, wenn es da irgendwie regnet. Wir sind ja immer noch in Süditalien unterwegs, sind die Straßen oft glatt wie Schmierseife.
Absolut. Ja, könnte auf jeden Fall so eine, diese klassische Formulierung, ein Tag, an dem man den Giro nicht gewinnt, aber verlieren kann sein. Bin gespannt. Und aber andererseits, ne, also wir greifen jetzt nicht vorweg, aber bei der Konstellation an Fahrern, die da ist, vielleicht wäre es ja auch gar nicht so schlimm, wenn da mal dann irgendjemand eine Panne hat und dadurch ein bisschen mehr Spannung reinkommt. Das ist ganz gemein zu sein, aber ich bin gespannt. Aber das wird, könnte auf jeden Fall ein interessanter Tag werden. Obwohl, es soll ja auch nicht passieren. Es soll ja der Beste gewinnen und nicht derjenige, der am wenigsten Pannen hat und unverschuldet. Ja, in Napoli wird gesprintet. Das ist, glaube ich, da müssen wir uns jetzt nicht viel Sorgen machen, wie das ausgehen wird.
Ja, aber auch da, also das ist eine klare Sprinter-Etappe, logisch, aber auch nur, da kann man nur wieder davor warnen, wenn es da irgendwie regnet. Also es war letztes Jahr die Etappe, die nach Neapel geführt hat beim Giro, wo es diesen fürchterlichen Unfall gab von Juri Hollmann. Mhm. Da gibt's auch eine sehenswerte Folge von Rick Zabel, den er mit dem dazu gedreht hat, wo er erst mal detailliert darüber spricht, auch, kann ich nur allen empfehlen. Wenn es da halt mal regnet, irgendwie, dann wird es spiegelglatt. Wollen wir nicht hoffen an dem Tag, ansonsten ist das eine klare Sprinter.
Wobei ich sehe gerade, ich muss mich selber ein bisschen, die letzten 500 Meter sind wohl Kopfsteinpflaster und 4% bergauf. Ich meine, das macht jetzt auch nicht mehr so viel aus, wenn die da mit 70 auf das Kopfsteinpflaster losdonnern, werden diese 500 Meter auch oder 600 Meter nicht so viel Unterschied mehr machen. Aber muss man vielleicht auch so ein bisschen im Hinterkopf halten. Vor allen Dingen, wenn das Wetter schlecht ist. Ne? Also da, nicht, dass wir uns da fliegen gehen, wie die fliegen. Ja, doch, fliegen. Das ist Donnerstag, der 14. Mhm. Freitag ist dann das erste Mal, ist so ein bisschen angerichtet. Ne? Also schön zum Wochenende. Passt mir auch ganz gut. Das ist nächste Woche Freitag
dann. Ja, es ist dann Freitag der 15. die längste Etappe dieses Giros mit 244 Kilometern. Also wirklich Klassikerdistanz, absolute Ausnahme, dass man sowas nochmal in der Grand Tour hat. 4600 Höhenmeter auch. Also es geht von Formia auf das Blockhaus und ja, der Name sagt vielen was, also wohl der unitalienischste Name aller Etappenankünfte, sage ich mal. Jetzt geht aber, glaube ich, irgendwie auf die österreichische Zeit zurück, damals irgendwie. Nichtsdestotrotz, der Berg war ja schon ein paar Mal dabei beim Giro. Letztmals, meine ich, 2022, als Jai Hindley da gewonnen hat. Und auch vorher ist die Etappe schon recht schwer. Es gibt diesen Anstieg nach Roccaraso beispielsweise, zweite Kategorie. Das sind 7 Kilometer mit 6,5% und dann der Schlussanstieg. Ja, da wird sich alles drauf zuspitzen an dem Tag. 13,6 Kilometer, 8,4%. Also es ist schon ein echtes Brett. Aber bedingt durch die Länge der Etappe glaube ich fast daran, dass da eine Ausreißergruppe gewinnt.
Okay. Ich bin immer noch fasziniert davon, dass um 10.50 Uhr die Etappe losgeht. Wann hatten wir das letzte Mal bei einer Grand Tour? Ja, können sie ruhig. Ne? Also, aber das würde ja auch ein bisschen voraussetzen, glaube ich, dass man sagt, weißt du, das müssen dann ja ein paar Ausreißer sein, die sich schon Zeit eingefangen haben vorher. Ne, dass du sagst, okay, den A, B, C, die kannst du alle fahren lassen, die sind jetzt keine Gefahr. Und das muss man ja auch dann erstmal so taktisch hinkriegen, weil die Etappen davor waren jetzt, sich da ins Gruppetto zu hängen, da waren jetzt auch noch nicht so viele für geeignet, oder? So richtig so 2 Stunden Rückstand einzig einzufangen oder so etwas.
Ja, ich habe da schon so Kandidaten im Sinn. Also zum Beispiel so ein Wout Poels. Der ist jetzt dann, der wird nicht mehr auf die Gesamtwertung fahren, aber für die Mannschaft, gerade Unibet, die jetzt dann zum Giro eingeladen wurden und nicht zur Tour, die werden natürlich voll auf Etappensiege gehen, denke ich. Und der wird sich dann auf den ersten Etappen vielleicht so ein Fahrer schon ein bisschen Rückstand einhandeln, eine halbe Stunde oder so, und dann ist auch keine Gefahr mehr und geht dann halt, wird versuchen, auf solchen Etappen in die Gruppen zu gehen. Und ansonsten natürlich, ja klar, das ist das erste Mal, wo wir sehen werden, so richtig, wer ist der stärkste Fahrer am Berg bei diesem Giro.
Ja. Das ist der auch schön gelegen an einem Freitag, Samstag dann von Chieti nach Fermo. Das wird, also zum einen müssen wir jetzt gucken, wenn du sagst, am Tag vorher eine Ausreißetappe, die üblichen Verdächtigen, die dann so Ausreißversuche machen, die Etappe danach wäre eigentlich auch so ein bisschen was dafür, oder? Also das wenn ein Blockhaus jetzt die Favoriten mal wirklich alles geben, sei es mit Ausreißern davor oder nicht, aber dann an dem Tag sich vielleicht eher einen ruhigen rausnehmen, weil das ist jetzt so eine ganz also es geht die ersten 95 Kilometer relativ flach und dann geht 60 Kilometer, ich will nicht sagen in einem Klassikerstil, aber immer rauf und runter, aber auch nicht richtig schwer. Also komisches Ding.
Es ist auch wieder so eine Etappe für Puncheure oder beziehungsweise ja eine frühe Ausreißergruppe, die vielleicht viel Vorsprung bekommt.
Ja.
Und dann hinten raus ja den Sieg unter sich ausmacht. Aber ich würde dieses Finale nicht unterschätzen. Das sind drei Viertkategorien zwar nur und eine Drittkategorie. Aber wenn man sich das mal anguckt, ähnlich, also die sind beispielsweise 2022 auch in Fermo angekommen, bei Tirreno Adriatico. Und bin mir nicht sicher, ob es identisch ist, aber das Finale sieht sehr, sehr ähnlich aus dem, was wir jetzt beim Giro haben.
Mhm.
Und damals hat es da wirklich einige Abstände reingerissen. Also Warren Barguil hat damals aus einer Ausreißergruppe gewonnen und Pogacar und Vingegaard, die kamen in einer Gruppe mit 2, 4, 6, 7 Fahrern gemeinsam nur an dahinter und dann gab es schon richtige Abstände.
Mhm, okay. Ja, warten wir ab. Lass ich mal auf mich zukommen. Ich bin da ein bisschen pessimistisch, dass an dem Tag irgendwie was Großartiges passieren wird. Also ich glaube, da werden die vom Tag vorher vielleicht noch ein bisschen ruhig machen. Ich lasse mich gerne auf eines Besseren belehren. Jetzt habe ich hier mehrere Etappen aufgemacht und dadurch das komplette Chaos verursacht bei mir.
Ja, dann haben wir Ruhetag erstmal wieder. Also das ist dann der zweite Ruhetag in diesem Falle und da geht's dann auch, gibt's auch einen kleinen Transfer, also der Giro geht dann weiter in.
Warte mal, ich bin glaube ich komplett durch. Ja, erzähl ruhig weiter, Entschuldigung, ich hätte den einfach im Mund halten sollen, ich bin hier. Wir waren doch jetzt gerade bei Etappe Numero warte mal.
Oh, pardon, ja, da bin ich schon eine Etappe zu weit gesprungen. Also ja, wir haben
Gott
dann
sei Sonntag. Dank, ey. Jetzt kommt doch erstmal die Etappe von Servia.
Genau, Servia nach Corno alla Scale.
Alla Scale. Gott sei Dank.
Und das ist dann die Sonntagsetappe, die hatte ich fälschlicherweise schon hier übersprungen, aber die wollen wir natürlich nicht vorenthalten, weil auch die ist nochmal was für die Klassementfahrer.
Absolut.
Weil es ist so ein Anlauf nehmen von 150 Kilometern und dann geht's in zwei Stufen einen Berg hoch, würde ich jetzt mal als einen Berg zählen, was da am Ende hinten dran ist. Der offizielle Schlussanstieg dieser Einser-Kategorie-Berg Crono alle Scale, der ist 10,8 Kilometer mit 6,1% im Schnitt lang, in der Spitze 15%. Da glaube ich schon, dass da ordentlich Klassement gemacht wird.
Was ist in diesem Jahr vom Red Bull Kilometer zu erwarten? Den habe ich jetzt zum ersten Mal, glaube ich, bei der Etappe gesehen, aber kann sein, dass ich den bei den Etappen vorher übersehen habe. Ist das
Bonussekunden?
Bonussekunden? Und gibt es auch ein eigenes Trikot wieder? Gab es das mal? Doch, ein Trikot gab es nicht, aber eine Auszeichnung
Trikot
doch irgendwie.
Trikot gibt es dafür nicht, aber bin ich nicht sicher. Müsst ihr nochmal ins Roadbook schauen, ob es da eine gesonderte Prämie wird es mit Sicherheit
ja, auf jeden Fall.
Geben, weil
eine
der
Dose
Giro ist da ja sehr einfallsreich in der Hinsicht, was so Sponsor-Presenting angeht.
Ja. Etappe Nummer 10 ist dann nach dem Ruhetag. Also am Ruhetag können sich auch die Gesamtklassementfahrer dann von dieser Strapaze erholen, die sie am Tag vorgeleistet haben. Und dann kommt ein Einzelzeitfahren. Und das Einzelzeitfahren, ich weiß es ja nicht. Also ne, die Länge, also es ist, wie viel Kilometer war das jetzt? 40 ungefähr?
42.
42.
Sind es.
Aber es ist einfach, also sehr viel, sehr gerade. Und dann, aber insgesamt auch 1, 2, 3, ich kann gar nicht so gut zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 90 Grad Kurven. Warum, also man hätte das ganze Zeitfahren einfach auch ein bisschen 10 Kilometer kürzer machen können und dafür wäre es dann mit deutlich weniger Kurven gewesen.
Ja, aber es ist ein klassisches Rollerzeitfahren. Hä? Also wenn jetzt noch ein Toni Martin aktiv wäre, wäre das genau die Strecke, die ihn auf den Mars, auf den Leib geschneidert wäre, würde ich sagen.
Ja.
Ja, wirklich tellerflach und es geht, was aber vielleicht eine Rolle spielen könnte, im Prinzip Wind. Direkt am Meer lang.
Ja.
Also da sind wir, glaube ich, in der Toskana ist es dann an dem Tag, direkt an der Mittelmeerküste. Ja, also es ist, glaube ich, das einzige Zeitfahren jetzt auch, was wir hier beim Giro haben in diesem Jahr. Von daher bewusst vielleicht ein bisschen länger gewählt, jetzt mit 42 Kilometern. Ich glaube, es wird am Ende nicht über den Rundfahrtsieg entscheiden, aber natürlich gibt es da Abstände.
Also ich finde es auch gar nicht schlimm, dass das jetzt, also was mich nur stört, sind diese 90-Grad-Kurven. Weil ich finde, ne, wenn du ein Zeitfahren machst, entweder du machst es richtig technisch, ne? Aber immer so, das. Also die hätten ja das gleiche Zeitfahren mit der Sicherheitsgrenzenwahrscheinlichkeit auch dann, sagen wir mal, 5 Kilometer weniger und dafür einfach nur gerade. Das wäre ja auch ein Zeitfahren. Also diese zusätzliche Schwierigkeit der 90-Grad-Kurven reinzubringen, hat man nicht viel von. Vielleicht muss man noch beim Bürgermeister vorbei oder sonst was. Das erscheint mir wohl gerade am plausibelsten. Naja, wollen wir nicht meckern, warten wir mal ab, bis das richtig sehen. Vielleicht fahren die auch an wunderschönen Gebäuden vorbei und wollen uns die zeigen und das ist dann gut. Man nennt Tuesday Wednesday, ich kann mir das ja nicht merken. Wednesday, 11. Mittwoch, 20. Also Mittwoch, 20. Mai, die 11. Etappe von Porcari, Paper District, nach Chiavari. Ich würde es als so ein bisschen auch hinten raus wieder so Klassiker-Terrain, wäre für mich auch eine gute Ausreißer-Etappe. Es sei denn, jemand hat beim Zeitfahren, muss vom Zeitfahren was gut machen. Ne, jemand, der so vielleicht sich eine Top 3 ausrechnet, beim Zeitfahren nicht ganz so performt hat und dann auf Platz 7 zurückrutscht ist, könnte versuchen, an so einem Tag auch in eine Gruppe zu kommen.
Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, ist das eine Etappe, die prädestiniert ist für eine Ausreißergruppe, weil das ist im Mittelteil und auch gen Ende so schwer, dass da zumal die Sprinter nichts zu melden haben, aber jetzt auch da für ein Gesamtklassement-Team, glaube ich, jetzt nicht der Tag ist, dass man da ja Vollgas zur Attacke irgendwie bläst.
Ja, dafür ist es dann wiederum nicht schwer genug, ne? Also dafür, das wird doch alles, also ich war in der Gegend nur einmal unterwegs, aber ich habe das auch immer alles so als diese ganzen Straßen und Ecken so als unübersichtlich, weißt du? Nicht wie so bei einem Lüttich-Bastogne-Lüttich oder so, wo du lange Straßen einsehen kannst und den Gegner dir da zurechtlegen kannst, sondern das ist alles sehr verwinkelt und klein und so. Sind wir völlig einer Meinung, dass das ein Ausreißertag wird. Dann der Donnerstag von Imperia nach Novi Ligure. Mein erster Eindruck wäre sofort, naja, da können die Sprinter dann endlich mal wieder was zu, oder können die Sprinter sich nochmal anmalen den Tag, weil es sind dann von dem letzten Berg bis in die Zielankunft 50 Kilometer ungefähr. Und auch vorher, die Berge sind jetzt mit, was ist das, Kategorie 3 und 4 wahrscheinlich, nicht so schwer, also Sprinterkunst für mich.
Würde ich auch sagen, also das könnten schon die Sprinter kontrollieren, wie gesagt, da sind zwei Berge drin, es ist so ein bisschen Mailand-Sanremo umgedreht mit der Hälfte der Strecke, finde ich. Also wir fahren ja in Imperia da in der Nähe von Sanremo an der Mittelmeerküste los und dann Richtung Mailand ins Inland müssen da auch zwei so Anstiege hoch, um ins Inland zu kommen. Aber ja, ich denke, das könnte gut eine Sprinterchance noch sein.
Also völlig deiner Meinung. Die nächste Etappe finde ich recht, obwohl die im ersten Moment öde aussieht, aber ich glaube, die könnte spannend sein. Weil das wäre für mich so ein klassischer Tag als Podiumsfahrer, der noch nicht auf dem Podium steht, wo man vielleicht mal was versucht. Weil die ist nicht so richtig schwer und die zwei Berge hinten raus sind auch nicht so richtig, dass man denkt, boah, was für ein Brocken. Aber vielleicht ist das etwas, wo man sagt, der Abstand zwischen dem letzten Berg, zwischen dem, wo ist er denn hier? Verdammt, jetzt habe ich das schon zugemacht wieder. Die 13, wo habe ich denn die 13? Ich tippe hier hin und
der so 13 Kilometer bis ins Ziel,
genau, von dem letzten Berg. Und die sind bergab. Da könnte man, also wenn man jetzt versucht, diesen letzten Berg, diesen wahrscheinlich Kategorie 4 auch, die paar Kilometer irgendwie richtig durchzuheizen, weiß ich nicht, ob das nicht was gibt. 4,7 Kilometer mit 7,1%, maximal 13 oben, sehe ich gerade hier im Anstieg. Wäre eine Chance. Ich weiß nicht, ob sie genutzt wird, aber für mich, ich sehe das so ein bisschen als Chance.
Auf jeden Fall, also obwohl die Etappe natürlich sonst brettflach ist. Also sie hat insgesamt auf 189 Kilometern nur 1400 Höhenmeter. Aber wie gesagt, diese zwei Zacken da im Finale drin könnten schon nochmal dafür sorgen, dass es da vielleicht ein paar Sekunden Abstände gibt.
Andererseits, wie immer, einerseits, andererseits. Ne? Andererseits warten dann natürlich an dem Samstag und an dem, nur an dem Samstag wartet so ein Brettding, dass man sich vielleicht im Austertal, dass man sich vielleicht auch sagt, lass uns lieber die Beine schonen.
Absolut, ja. Also
ja, das ist
133 Kilometer, auf 133 Kilometern 4.350 Höhenmeter, also es ist wirklich eine hammerschwere Bergetappe, wo es
absolut
vom Start weg erstmal ein Einserberg hochgeht mit 16 Kilometern und 6,5%, dann runter, dritte Kategorie, dann kommt wieder eine Abfahrt und ein kleines Flachstück, geht's eine erste Kategorie wieder hoch, 7,5 Kilometer, 8%, dann noch ein Stückchen weiter höher, eine zweite Kategorie, lange Abfahrt, runter bis zum Fuße des Schlussanstiegs. Und das sind dann 16,5 Kilometer mit 7,1% im Schnitt. Also da kommen die meisten Fahrer alleine an.
Und, warte mal, wieso stimmt mein Kalender? Hä? Irgendwas stimmt doch nicht. Ach, die 14. Etappe am 23. Ich habe auch parallel jetzt hier schon mal meinen Kalender aufgemacht, um zu gucken, naja, hat man an dem Tag was vor, was man halt so macht, wenn man wie unser eins ist. Und an dem Tag bin ich leider im benachbarten europäischen Ausland. Wie kriege ich das hin? Ich muss, muss ich mir wohl ein Internet besorgen, irgendwie in dem Land, dass ich mir an dem Tag mich einfach nur vor die Leute zeige. Nein, mache ich natürlich nicht. Ja, also ein Tag für die Gesamtwertung, oder? Ist es für dich schon die Königsetappe?
Nein, noch nicht.
Noch nicht?
Und wobei man natürlich auch sagen muss, klar, der Tag an sich, die Etappe ist sehr, sehr schwer und dieser Schlussanstieg auch sehr, sehr lang, aber auch sehr, sehr gleichmäßig. Mhm. Also wenn du dir den mal anguckst, hat er fast die ganze Zeit zwischen 7% und 9% über diese 15 Kilometer. Also da gibt es kaum mal irgendwie Spitzen drin. Von daher ist es doch sehr wichtig, da noch möglichst als Mannschaft geschlossen zu agieren, damit dein Leader da in dieser gleichmäßigen Steigung, wo du dann doch noch vom Windschatten profitierst, vielleicht noch ein bisschen Schutz hat.
Hm. Puh, wir werden es sehen. Ankunft in Mailand. Sprintankunft in Mailand. Da könnte der Giro zu Ende sein, denkt sich manch einer wahrscheinlich.
Ja, eben. Ich habe mich auch gefragt, also die Etappe am Sonntag.
Was das soll.
Ist das zum einen ja jetzt schon die letzte Etappe des Giros und zum anderen, warum in aller Welt legt man diese Etappe auf einen Sonntag? Klar, ich verstehe, dass dann die Ortsansässigen in Mailand und die ganze Stadt Mailand vielleicht nur so da die Etappe veranstalten können, weil halt, ja klar, wenn du da mit dem Giro in dieses Ballungsgebiet reinfährst, ist es unter der Woche eher schwierig, sage ich mal, und dann am Wochenende vielleicht eher leichter abzusperren. Ja, aber klar, das ist die, finde ich, mit 200 Höhenmetern, das ist die leichteste Etappe dieses Giros.
Ja.
Nehmen wir es Zeit von jetzt mal aus vor. 157 Kilometern, klar, das ist eine Massensprint-Etappe.
Ja, das ist meine Etappe, wo ich wirklich reinsten Gewissen von uns beiden sage, die würden wir beide auch ohne Probleme packen.
Ja, auf jeden Fall. Also
ich dachte, was zögert er denn jetzt? Was?
Wir könnten da jetzt nicht im Peloton mitfahren, aber vielleicht für 5 Meter, aber wir würden die auf jeden Fall auch finishen können.
Ja, wir zwei mit dem Vino im Bidon würden das auch finishen können. Montag Ruhetag und damit der Einstieg in die letzte Woche. Nach dem Ruhetag, also diese Bergankunft am Cari. Heißt der Berg Cari? Ja, ne? Bellinzona nach Cari. Ist man diesen Berg, also der ist mir so gar nicht ein Begriff oder habe ich da mal wieder was verschlafen?
Wieso?
Ja, also kennst du den Berg schon? Also ist der schon öfter gefahren worden?
Sagt mir auf jeden Fall was.
Also Also gar nicht. Also ich finde es sehr schön, weil der wirkt interessant auf mich. Der hat eine ordentliche Länge mit irgendwie 11 Kilometern, 8%, sehr gleichmäßig. Das wirst du ein bisschen weniger schön finden, hinten raus ein bisschen höher. Aber sieht für mich nach einer schönen Etappe einfach aus. Also so wie man sie sonst, finde ich schön. Und vor allen Dingen auch ich sag mal, nach ungefähr 40% fängt es schon an animiert zu werden. Also es könnte so eine Etappe sein, wo auch sich wieder so Platz 6, 7, 8 des Gesamtklassements sich hier überlegen, ja, heute versuche ich es nochmal.
Ja, auf jeden Fall, vor allem, weil wir da nach dem, sag ich mal, letzten Ruhetag sind und da die dritte Woche eröffnet wird, haben da vielleicht einige nochmal frische Kräfte tanken können und werden da auf jeden Fall ihr Glück versuchen. Mhm. Ich habe es jetzt auch gerade mal nachgeschaut, sind natürlich dann in der Schweiz an dem Tag.
Ah, okay.
Also im Kanton Tessin in dem Falle, genauer gesagt, Cari, und von daher, aber ich musste gerade ein bisschen überlegen, der Name kommt mir doch bekannt vor, aber nicht im Zusammenhang mit dem Giro d'Italia. Ich meine, bei der Tour de Suisse war man da schon öfter.
Ach so, ich dachte, dass du da in der Bank noch ein Schließfach hast, dass du das daher noch von deinem letzten Schweiz-Aufenthalt, da hatte ich doch noch was. Da war doch noch, ach so, das Schließfach, oh Gott. Aber das wirkt auf mich wie eine schöne, also das könnte auch was Interessantes werden. Das ist der Dienstag, genau, nach dem Ruhetag. Merken wir uns auch mal vor. Also Pfingstdienstag gibt es nicht, ne? Es gibt nur Pfingstmontag, das ist der Ruhetag und das ist dann der Dienstag nach Pfingsten. Mittwoch, 17. Etappe, Mittwoch 27. Ist, würde ich, glaube ich, so ein Tag, wo man vielleicht mal Luft holt in der letzten Woche, oder? Ausreißer für mich fast gesetzt.
Auf der Etappe, ja, also die hat auf 200 Kilometern, auch wieder sehr lange Etappe, 3300 Höhenmeter.
Kannst du etwas näher zum Mikrofon gehen? Du bist gerade weit weg.
Irgendwas. Ja. Also die Etappe hat auf 200 Kilometern 3300 Höhenmeter. Mhm. Und also es ist nie so richtig so ein dicker Berg irgendwie da drin. Zum Schluss dieser Anstieg Andalo wurde beim Giro das letzte Mal 2016 gefahren, damals gewonnen von Valverde aus einer kleinen Gruppe raus. Ich glaube jetzt nicht, dass das ein Klassementtag so richtig wird, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es eine Ausreißergruppe macht.
Das ist auch, irgendwie wirkt das so, also was, das ist auch nichts Halbes und nichts Ganzes, kein richtiger Anstieg, aber wenn man sich überlegt, dass man von Kilometer 121 so 80 Kilometer auch fast nur bergauf fährt, das ist so ein zermürbendes Ding. Also das nicht schön. Ich glaube, da werden viele, viele sehr viel leiden an dem Tag. Vor allen Dingen auch von den Helfern. Etappe Nummer 18, der Donnerstag. Und als ich drauf geschaut habe, dachte ich mir, irgendwie ist dieser Mittwoch und der Donnerstag in der Schlusswoche so ein bisschen verschenkt.
Ja, also du musst natürlich, also kannst ja nicht nur schwere Etappen machen.
Ja,
also kannst du auch schon, hat der Giro auch schon gemacht, aber es ist wie soll ich sagen, die Fahrer brauchen ja auch nochmal eine Möglichkeit, um durchzuschnaufen.
Ja, total. Also ne, das war so auch mein zweiter Gedanke dann, ne? So nach dem Motto, ja, aber du kannst dich auch nicht jeden Tag sich kaputt fahren lassen. Wie du schon sagst, ne, hat der Giro schon gemacht, aber war auch keiner glücklich mit. Ich glaube auch, dass das so ein Tag ist, mal zum Durchatmen, runterkommen, und ich finde es eigentlich ganz
also von verschenkten
Tagen, also das sind halt zwei Tage, wo man sich dann auch vielleicht mal nicht von Anfang bis Ende vor die Glotze setzen muss.
Ist es die Frage, ob es die Sprinter dann sozusagen noch genügend davon da sind und auch die Mannschaften noch stark genug sind, um an dem Tag das Feld so weit zusammenzuhalten, oder ob sich eine Ausreißergruppe durchsetzen kann?
Ja. Na, und dann kommen wir, glaube ich, zu dem, was du als mindestens in der engeren Auswahl für die Königsetappe in Betracht ziehst. Da so der klare Fall.
Ja, Etappe 19, dann am Freitag, den 29. Mai, sollte man sich auf jeden Fall rot im Kalender oder rosa im Kalender anstreichen. 151 Kilometer von Feltre nach Allegheny Piani di Pezze Und ja, wie gesagt, die Etappe hat auf 150 Kilometern 5000 Höhenmeter. Es geht die ersten, na, sag ich mal so, 45 Kilometer noch recht flach wellig los. Und dann folgen im Prinzip ein Highlight auf das nächste. Also wer mal so in den Dolomiten oder und um Cortina unterwegs war, der kennt diese ganzen Anstiege. Auch so von der Sella-Ronde, glaube ich, einige. Passo Duran, der ist jetzt da nicht dabei, aber dann geht's auf Coi Palavera, Passo Forcella Staulanza und dann vor allem das Dach des Giro ist es in diesem Jahr auch, der Passo Ciao, 2223 Meter Höhe. Und wird auch, wenn ich das hier richtig sehe, auf der Karte in diesem Jahr von der schweren Ostrampe ausgenommen. Also auch ein extrem schwerer Berg mit 10 Kilometern und 9,5% fast im Schnitt. Dann Abfahrt Falzarego und dann kommt nochmal eine längere Abfahrt runter bis zum Fuße des Schlussanstiegs. Aber der ist kurz und knackig, 5,5 Kilometer mit fast 10% im Schnitt.
Ich hoffe ja, dass diese Abfahrt, ne, da, du kennst meine Sorge bei sowas immer, ne, dass sich da nicht drei, vier, fünf Fahrer um Kopf und Kragen fahren müssen. Ja, habe ich immer ein bisschen Angst um die Leute, dass das alles gut geht. Aber wenn das alles gut geht, und wir nicht irgendwann am 29. Abend sagen müssen, fuck, hätte man das doch nicht gemacht, dann wird das einfach ein Radsportfest, der Tag. Das kann
Das
man.
auf jeden Fall, ich glaube aber, oder ja, das kommen wir später noch dazu, das ist so ein bisschen meine Prognose, dass an diesem Tag schon das Klassement so weit gemacht ist, dass es da wirklich nur noch um diesen prestigeträchtigen Sieg auf dieser Königsetappe geht.
Wow. Entschuldigung. Das ist aber, naja, da bin ich mal auf gleich gespannt, weil an dem, also jetzt mal an dem Tag, selbst wenn ein Favorit 3, 4, 5 Minuten vorne liegt, wenn der an dem Tag seinen schlechten Tag auch mal hat und sich zwei, drei Fahrer zusammenspannen. Ich denke nur an diese Yates-Geschichte im letzten Jahr, ne? Ein Fahrer das Herz in die Hand nimmt und sagt, naja, wenn der nicht kann und der andere nicht will, dann mache ich's halt. Könnte das eine wirklich sehr interessante Etappe werden. Also, wenn dein Szenario noch nicht so richtig
Ja
greifen
klar,
kann.
wenn du einen schlechten Tag hast, dann ist das wohl der denkbar schlechteste
Das
Tag
ist
des
ein
Giros,
schlechter
um
Tag,
einen
ist immer
schlechten Tag zu
schlecht.
haben, ja.
Aber das ist ein noch schlechter, das ist ein ganz schlechter
Der
Tag.
schlechteste aller
Aller möglichen
möglichen.
schlechten Tage. Ja, hoffen wir, dass keiner einen schlechten Tag hat und dass der Beste gewinnt. So, das war die Etappe am Freitag, dann kommt noch der Samstag. Also gesetzt den Fall, dass am Vortag, an dem Freitag, bei der von dir prognostizierten Königsetappe nicht die Entscheidung getroffen wurde. Weiß ich auch nicht, ob das jetzt so eine Etappe ist, die ich als diejenige haben möchte, wo die Entscheidung getroffen wird. Weil auf dem Papier zumindest, jetzt auf den ersten Blick, sehe ich da nichts, was jetzt, ne, also es sind zwei Berge im Prinzip drin. Ich schätze mal erste Kategorie. Das Hügelchen vorne, das lassen wir mal einfach, lassen wir uns an den Tisch fallen. Aber so richtig spektakulär sieht das nicht aus.
Ja, es ist eigentlich lange flach, sage ich mal, oder wellig am Anfang, dann kommt so ein kleiner Zacken, dann wieder ein Flachstück, dann kommt ein dicker Berg. Also die fahren halt zweimal Piancavallo hoch, diesen Anstieg. 14,5 Kilometer mit 7,8%, maximal 14%. Den Berg kennt man jetzt auch schon des Öfteren vom Giro, also das letzte Mal war man 2020 bei diesem Corona-Giro da. Da hat damals Theo Gegenhardt gewonnen. Sich vielleicht viele auch noch dran erinnern. Und davor auch mal, wann war es, 2017, als Mikel Landa dort gewinnen konnte. Ja, also an dem Tag ist die Taktik relativ einfach, finde ich, im Mannschaftsbus zu besprechen. Du hast nicht viele Optionen, wenn du im Klassement noch was ausrichten willst, musst dich möglichst geschlossen auf diesen Schlussanstieg fokussieren.
Absolut. Also mehr ist da auch nicht zu sagen, ne? Da heißt Jungs, fahrt da hin und fahrt dann hoch. Also manchmal ist Radsport auch sehr einfach, oder verhältnismäßig einfach. Ja, finde ich ein bisschen komisch für so eine letzte Etappe. Also ich kann und mag mir irgendwie noch nicht so richtig vorstellen, dass das an dem Tag jetzt dort die entscheidende Etappe sein soll. Würde mich ein bisschen überraschen. Aber vielleicht
Ich
hat
glaube, der Tag davor wird schon, wenn da noch was offen sein sollte, entgegen meiner Prognose, ist der Tag davor eher prädestiniert,
Ja.
was zu unternehmen. Oder ja, vielleicht ist es ja auch die letzte Etappe dann.
Die Tour de Honneur nach von Rom nach Rom.
Vielleicht bläst einer vor dem Kolosseum noch zum großen Angriff.
Ist der Papst denn da? Sagt der Papst Hallo?
Hat er im letzten Jahr ja gemacht. Ja. Also, da hat er die Fahrer teilweise gesegnet sogar, glaube ich.
Ja, ja, die es wollten. Ja, nee, da passiert dann nichts mehr. Ob der Papst zu Hause ist, weiß auch noch keiner. Der hat jetzt im Kalender nicht geschert mit den anderen. Und dann war es das mit dem Giro dieses Jahr. Ich muss sagen, das ist ein Giro, der sehr, sehr toll werden kann, aber nicht muss. Weißt du, wie ich das meine? Also es gibt ja manchmal so eine Tour, wo wo Alpe d'Huez dabei ist, wo der Mont Ventoux dabei ist und der Galibier. Da sag ich dann, naja, was willst du denn da machen? Also da kann er, also so schlecht können die Fahrer gar nicht sein, dass das nicht eine tolle Tour wird. Mit dem Blockhaus hat man schon mal einen großen dabei. Ich würde aber auch sagen, das muss nicht zwingend ein toller Giro werden, aber müssen auch noch auf die Fahrer natürlich kommen. Aber mal gucken. Also ich bin noch nicht restlos begeistert.
Ich finde, die Strecke ist recht ausgeglichen. Natürlich, wie du schon gesagt hast, jetzt die ganz großen Highlights, wenn man an Italien und Radsportberge denkt. Also der Zoncolan ist jetzt nicht dabei, der Stifzer Joch fehlt und auch der Mortirolo. Aber wie du schon sagst, Blockhaus haben wir jetzt dabei, was ein Riese ist, oder auch den Passo Ciao. Von daher vielleicht auch positiv, dass man jetzt nicht auch wieder riskiert, sage ich mal, bedingt durch Schneefall oder andere Witterungsbedingungen irgendwie, dass dann eine Etappe abgesagt werden muss. Aber so die Verteilung finde ich ganz gut, dass man, ja, wie gesagt, Blockhaus schon relativ früh da ein Highlight hat, und diese ersten Etappen sind ja jetzt auch nicht wirklich nur für die Sprinter, was ja ein bisschen mehr noch sein könnte oder was ich mir noch mehr gewünscht hätte. So, sag ich mal, diese zwei Etappen, über die wir gerade gesprochen haben, 17 und 18, dass man die so ein bisschen verstreichen lässt. Naja, sag ich mal, also da hätte man auch eine noch ein bisschen schwerer gestalten können. Und diese, wie gesagt, diese Sonntagsetappe in Mailand, die verstehe ich überhaupt nicht.
Ja. Ja, solche Sachen sind da irgendwie, aber ich habe so in meiner Erinnerung irgendwie, dass ich oftmals hinterher auch gesagt habe, naja, vielleicht muss man auch mal ein bisschen diese anderen Berge gehen, um dem Ganzen mal ein bisschen neuen Wind einzuhauchen, ne? Und das 25. Mal den Mont Ventoux, der ist immer toll, aber vielleicht muss man auch mal andere Sachen ausprobieren, andere Strecken, andere Berge, und ich bin da jetzt mal, ich gehe da mal optimistisch ran. Also da sind ja jetzt zumindest mal diese zwei Etappen, also dieser Freitag, der 29. alleine diese Etappe macht, wird so sehenswert sein, und das ist so eine klassische Giro-Etappe. Und diese zwei Etappen in der letzten Woche, wo man jetzt sagt, na, weiß nicht so genau, was das soll, geschenkt. Also die brauchen die Fahrer vielleicht auch einfach mal so zwischendurch. Ich bin gespannt. Also die Strecke lässt mich jetzt nicht direkt von Anfang an sofort komplett jubeln, aber ich glaube, das kann was werden.
Ja. Ja, auch bedingt durch die, sag ich mal, eine Charakteristik Italiens, dass es einfach der Giro in der Regel technischer ist, sag ich mal, von den Straßenverhältnissen her und auch von der Topografie als jetzt die Tour de France, die doch oft, sag ich mal, recht geradlinig auch über weite Landstraßen führt, wo der Giro doch mal den ein oder anderen Abstecher in kleinere Ortschaften macht, wo es die ein oder andere verwinkelte Gasse auch gibt. Mhm. Und gerade dieser Start jetzt in Bulgarien ist natürlich auch noch eine absolute Wundertüte, wo wir nicht so recht wissen, wie sind jetzt da die Straßenverhältnisse und was erwartet die Fahrer da überhaupt.
Ja, das stimmt schon. Das wissen die meisten Fahrer wahrscheinlich jetzt selber noch nicht so ganz, was sie da erwarten wird. Apropos Fahrer, da müssen wir jetzt auch noch drüber sprechen, ne? Ob wir wollen oder nicht und hinterher schämen für das, was wir jetzt sagen oder nicht. Das gehört jetzt irgendwie auch dazu. Reden wir über den Elefanten im Raum. Jonas Vingegaard ist der große Favorit. Ich glaube, da erzähle ich niemandem was Neues, der hier regelmäßig zuhört. Wie kannst du dich an eine Rundfahrt erinnern, wo Jonas Vingegaard angetreten ist und ein richtig Nee, anders. Kannst du dich an Rundfahrten erinnern, wo du glaubst, Jonas Vingegaard ist angetreten und er hätte nicht gewonnen, wenn nicht noch ein Pogacar dabei gewesen wäre?
Gute Frage. Also diese Vuelta, die Sepp Kuss gewonnen hat vielleicht, die ein bisschen besonders war, auch durch die Teamkonstellation bedingt, die hätte er wahrscheinlich ja auch gewinnen können, sage ich mal, wenn er es dann wirklich gewollt hätte.
Okay, dann das ist die können wir, glaube ich, das sehen wir beide so, dass das so in gewisser Hinsicht ein Sonderfall war im Sinne von aber anders, also immer wenn er am Start war, war er fit, er hatte nie einen schlechten Tag, der ihn also vielleicht mal einen weniger guten Tag, ne, aber nicht so diesen typischen Einbruchtag, den ich meine. Das heißt, er ist immer wenn er angetreten ist, war in Topform und hatte nur einfach oft genug das Pech, dass dann Pogacar vor ihm war, der noch ein bisschen mehr in Topform war. Aber ansonsten liefert er einfach sehr solide immer wieder ab. Und das führt mich dann zur Frage, warum sollte er das nicht gewinnen?
Ja, und das lässt sich ja auch noch mit Zahlen untermauern. Ich habe es gerade mal nachgeschaut und die Statistik finde ich krass. Also das Vingegaard fährt seit 2020 Grand Tours. Mhm. Und der Giro ist erst seine 9. Grand Tour in 6 Jahren.
Okay.
Und von diesen 9 Grand Tours war seine schlechteste Platzierung einmal seine erste, die Vuelta auf Platz 46.
Ja, okay.
Aber danach ist er bei jeder Grand Tour entweder Zweiter oder Erster gewesen.
Das meine ich. Danke. Du hast jetzt quasi du hast bewiesen, was ich sagen wollte, ne? Also, er ist immer top präpariert und er leistet sich keinen Lapsus. Das heißt.
Nö. Auch so sturzbedingt kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, dass er mal klar, also bei der 24er Tour, als er bei der Baskenland-Rundfahrt vorher diesen schweren Sturz hatte, aber so in einer Grand Tour, dass er da mal irgendwie schwer gestürzt ist, kann ich mich nicht dran erinnern.
So, bedeutet jetzt, also dieses Mal tippen wir auf gar keinen Fall auf Jonas Vingegaard, weil er hat so viel Glück gehabt, das muss ja irgendwann aufgebraucht sein. Das ist ja meine alte Tipptheorie. Nee, aber alles andere als Jonas Vingegaard, also Statistik, Wettbüros und alles spricht wohl mehr als eindeutig dafür, dass Jonas Vingegaard das Ding gewinnen wird. Oder?
Ja, also er ist der haushohe Favorit, sage ich mal. Da wird es wirklich schwer, also ihn irgendwie zu gefährden, weil auch am Berg fährt er sonst über eine Liga über denen, die da sonst mit ihm um das rosa Trikot kämpfen.
Mhm. Damit wir uns da jetzt schon mal verständigen, glaubst du denn, er wird einmal diesen Fall, also nicht den Sturz, aber er wird einmal diesmal dieses eine Problem bekommen? Also, oder glaubst du einfach, das Ding ist schon durch?
Das nicht. Also, aber ich tendiere dazu, wenn er die ersten anderthalb Wochen sturzfrei übersteht, dann und spätestens nach dem Blockhaus, dann wird er da für klare Verhältnisse sorgen.
Mhm. Okay. Ich glaube, wer nicht Jonas auf Jonas Vingegaard tippt, und ich glaube, wenn man jetzt wie viele Teams sind es eigentlich? 20 Teams? Müssen wir mal zählen, ne? Die Teamleiter fragen wird, dann werden vielleicht ein, zwei ihren Kapitän da noch vorne sehen, aber ansonsten wäre alles andere sehr, sehr albern, wenn man nicht Vingegaard da auf den Top 10 hat. Gucken wir mal, was sich danach so. Also jetzt mutmaßlich, ich habe mal gerade hier so den Wettdurchschnitt mir geben lassen. Der Wettdurchschnitt sagt, für 10 Euro bekommst du 12 raus. Also damit ist jetzt auch nicht viel Geld zu machen, wenn man ganz ehrlich ist. Wen siehst du denn da sonst so noch? War Carapaz nicht raus?
Ja.
Ja, komisch, der wird mir hier noch aufgelistet. Naja, darauf würde ich jetzt ganz bestimmt nicht mehr wetten. Und Arensmann war auch raus, oder?
Nee.
Na egal. Wen siehst du auf Platz 2? Also das
ja, ich habe es in der letzten Sendung schon anklingen lassen, bedingt durch diese sehr starke Tour auf die Alps, sehe ich da aktuell Pellizzari von Red Bull als den Fahrer, der die besten Karten, sage ich mal, jetzt hinter Jonas Vingegaard hat, und würde ihn jetzt mal auf den zweiten Platz tippen. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Kandidaten, sage ich jetzt mal, die da auf ähnlichem Niveau fahren könnten, also allen voran jetzt Felix Gall habe ich in der letzten Sendung auch schon als Podiumstipp genannt. War jetzt längere Zeit kein Rennen gefahren, also Katalonien-Rundfahrt war jetzt sein letztes Vorbereitungsrennen.
So also ein bisschen ungewisse Kiste, ne?
Ja, aber das Team, was er an der Seite hat, das wird voll hinter ihm stehen. Also er hat auf jeden Fall volle Unterstützung. Kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Und dann gibt es noch ein paar andere Kandidaten. Adam Yates wird mit Sicherheit bei UAE freie Hand bekommen. Dann Ineos hat zwei starke Fahrer mit Arendsman, mit Egan Bernal.
Auf Bernal bin ich sehr, sehr gespannt. Also
ja, ist die Frage, wie sie es sage ich mal, taktisch unter einen Hut bekommen, ob sie sagen, gut, wir schicken jetzt den einen nur auf Etappensiege oder wir halten irgendwie beide auf 4 und 5 oder in den Top 10 irgendwie in der Gesamtwertung. Da wird man sich mit Sicherheit irgendwann entscheiden müssen.
Wird Filippo Ganna eigentlich eine Etappe gewinnen? Wird er das Zeitfahren gewinnen?
Ja, ist auf jeden Fall, würde ich sagen, der große Favorit. Hä? Wenn Evenepoel nicht am Start ist, dann wird das mit Sicherheit das Ziel von Filippo Ganna sein, diese Etappe zu gewinnen.
Er würde mich wahnsinnig freuen für ihn. Also ich glaube, das ist für ihn ja so ein als Italiener beim Giro eine Etappe gewinnen, was kann denn da noch kommen? Wen haben wir denn hier noch so alles? Ich gehe mal ein bisschen durch, wild von oben nach unten. Wen hatten wir denn noch? Wen habe ich denn eben noch gesehen? Okay, Carapaz. Team Education First, leider für mich. Also schöne neue Trikots übrigens, habe ich heute, wurden ja heute veröffentlicht, ne? Die Außerirdischen. Aber ich glaube, ob sie ein außerirdisch gutes Resultat erzielen werden, ich bin da noch nicht ganz sicher. Weil wer soll? Also das wird wieder so eine Etappenjäger-Truppe dann, oder?
Ja, mit Sicherheit. Also, ja,
die haben also ohne Carapaz.
Keinen Mann irgendwie dabei, der jetzt irgendwie in der Gesamtwertung ums Podium kämpfen könnte und von daher werden die dann eher in Richtung Etappensiege gehen.
Ich hätte da vielleicht noch, also Team Lidl Track, Derek G. wäre jetzt auch noch so einer, den ich vielleicht so unter die Top 5 irgendwo rein
ja, absolut. Der war im letzten Jahr war er Vierter oder Dritter beim Giro sogar, hä? Vierter war im letzten Jahr, bedingt dadurch, dass er jetzt in diesem Jahr noch nicht so die Resultate erzielen konnte bei seiner neuen Mannschaft, also kam der von Israel Premier Tech zu Lidl Trek, zuletzt Zwölfter bei der Tour of the Alps, jetzt nicht das, was man vielleicht so von ihm erwartet, aber ja, vielleicht ist er für eine Überraschung gut, aber ich finde die Mannschaft insgesamt recht, ich will nicht sagen komisch aufgestellt, aber ja, also die splitten sich in zwei. Also sie haben natürlich mit Milan einen Top-Sprinter dabei oder sogar den stärksten Sprinter wahrscheinlich für die Flachetappen. Dann haben sie einen Tim Thorn-Teutenberg noch dabei beispielsweise. Gleichzeitig haben sie aber auch einen Giulio Ciccone und einen Derek G. West dabei.
Als wenn man sich nicht wirklich entscheiden könnte, in welche Richtung man geht und sich das, also deswegen zwei Sachen nur halb macht. Finde ich auch eigenartig. Wen ich noch gesehen hatte, da wirst du mir jetzt helfen müssen, ist Enric Mas denn lange verletzt gewesen oder so? Oder warum ist, okay, also der macht jetzt da quasi den Wiedereinstieg. Weil von dem habe ich gar nichts mitbekommen. Ich
weiß gar nicht, ob der da am Start steht, beziehungsweise ob die jetzt ja aufgeputscht schon Movistar schon bekannt gegeben hat.
Also er steht zumindest bei Pro Cycling Stats als Starter von Movistar mit dabei. Hat dieses Jahr noch nicht viele Renntage. Also vielleicht wird er jetzt auch ein bisschen wieder rangeführt sozusagen. Ne? Also das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber er ist auf jeden Fall in der Startliste, die mir hier vorliegt, mit dabei. Ja, wen haben wir denn da noch so? Fällt mir gerade ein.
Ja, super viele Kandidaten gibt es jetzt nicht mehr. Also Michael Storer würde ich jetzt in dem Umfeld vielleicht nochmal nennen. Jai Hindley, klar, der hat den Giro sogar schon mal gewonnen, aber war jetzt auch zuletzt nicht mehr in der Lage, Gronto-Siege mitzufahren. Ben O'Connor ist noch ein interessanter Kandidat. Auch ein Buitrago kann, wenn es gut läuft,
vorne mal eine Etappe holen.
Ja, und vielleicht auch mal im Gesamtklassement recht weit vorne ankommen, aber es ist so ein bisschen bisschen, je weiter man runter geht eigentlich, desto mehr nimmt dann die Qualität dieses Top-Klassement-Fahrerfeldes ab. Worauf wir vielleicht nochmal eingehen können, so ein bisschen ist vielleicht so, ja, die Teams jetzt nicht im Detail, aber mal, wenn ich zum Beispiel durchschaue, das Team von Jonas Vingegaard, klar, die sind recht breit und souverän eigentlich auch aufgestellt, wenn man so überlegt, ein Sepp Kuss, wenn der seine Form früherer Tage wiederfindet, ist das ein super starker Berghelfer. Mhm. Aber es wäre jetzt kein Team, wo ich sagen würde, gut, die könnten jetzt UAE bei der Tour de France Konkurrenz machen. Also von daher bieten die durchaus Angriffspunkte, wenn man es dann schafft, Vingegaard wirklich mal in die Bredouille zu bringen.
Ich glaube, die verlassen sich da einfach auf seine Klasse im Vergleich zu zweiten, dritten, vierten, fünften Favoriten. Da, die schonen einfach die richtig guten Helfer dann für die Tour und sagen, den Giro nehmen wir jetzt mal, damit er mal ein anderes Programm hat vorher. Aber im Grunde genommen ist das auch nur das Frühstück vor dem Hauptgang. Also so würde ich das denken, dass das dort gesehen wird. Insofern lässt man dann auch, ne, also die Helfer, vielleicht sind das sogar so etwas übertrieben gesagt, die besseren Kumpels aus dem Team, die er mit dabei haben möchte, und macht da so einen Ausflug. Zugespitzt zugegebenermaßen, aber ne, vielleicht versteht er sich gut mit denen und das sind so viel gute Leute zusätzlich zu denen, die es wirklich gut drauf haben und die gucken, dass sie da durchkommen. Sudal Quickstep hat ein neues Trikot, wo wir schon gerade bei solchen Sachen sind, ne? Genauso wie Education First. Hast du das gesehen?
Und ja, genau, habe ich gesehen. Da muss man sich auch noch an die neuen Ineos-Trikots
gewinnen. Oh, stimmt, gut, dass du es sagst. Da
Net
ist es.
Company.
Ja, das, ich bin da hier noch nicht angekommen. Ich finde es gar nicht schlimm. Also ich finde es eigentlich fast besser als das vorherige. Insofern kann ich damit ganz gut leben. Bisschen dezentere Farbe. Und jetzt hat's, aber ausgerechnet die Suche danach hat mir jetzt Request Hats Feels Too Large. Also irgendwas ist jetzt bei Pro Cycling, ist jetzt bei mir im Argen. Was haben wir noch? Jetzt müssen wir langsam dazu überkommen, zu dem ungemütlichen Teil, wie wir die Daumen drücken. Wem drückst du den Daumen?
Ich drücke auf jeden Fall die Daumen für italienischen und deutschen Etappensieg vielleicht auch. Also deutscher Etappensieg ist jetzt nicht unbedingt so realistisch. Klar, wir haben Pascal Ackermann beispielsweise am Start. Wir haben Tim Thorn-Deutenberg, Max Walscheid zum Beispiel auch mit dabei, die auch immer für einen Etappensieg gut sind.
Für einen Lacher gut sind.
Ein Felix Engelhardt. Man weiß nicht so genau, und ansonsten drücke ich auch wieder gern Bernardi da. Mhm.
Also ich bin noch ein bisschen unentschieden. Also ich habe, und das fällt mir dann immer schwer, so in so eine Rundfahrt reinzugehen. Also ich habe mir vorgenommen, auf jeden Fall Pellizzari die Daumen zu drücken, also ein deutsches Team, und ich finde es immer schön, wenn sozusagen ein Landsmann, aus dem die Tour, die Vuelta oder Giro kommt, mit dem Rest. Also ich werde Pellizzari definitiv die Daumen drücken, junger Fahrer, junger Italiener, damit kann ich ganz gut umgehen. Team Education First sowieso immer, aus reiner Sympathie. Ja, und dann wird es auch schon so ein bisschen schwierig. Also, ach, eigentlich reicht mir das schon fast. Das reicht mir für diesen Giro. Wen haben wir denn sonst noch? Nee, das sind die. Das sind die, glaube ich, denen ich die Daumen drücke. Wen haben wir denn an Deutsch? Nee, den beiden.
Ja.
Also, und ich finde schön, deine These eben, oder dein Szenario, was du gemalt hast, Wout Poels gewinnt als Ausreißer für die Unibet Rose Rockets so eine Etappe. Das fände ich auch ein schönes Szenario. Das wird mir auch ganz gut gefallen.
Ich könnte mir auch vorstellen, tatsächlich, dass die Rose Rockets das erste rosa Trikot haben. Ha? Also wenn wir da drei Down uns zurück sind, wie der Giro beginnt, mit diesem Auftakt, sollte eigentlich was für die Sprinter sein, und mit Dylan Groenewegen.
Haben sie auch einen dabei, ja.
Haben sie einen dabei, der das durchaus gewinnen könnte.
Ja, sehr, sehr. Und das wäre natürlich den Ritterschlag, ne? Also das ist. Aber da, weißt du was, ich verrate jetzt ein Geheimnis, da wollen auch noch ganz viele andere an dem Tag gewinnen. Das könnte die Sache ein bisschen schwerer machen. Aber ich sehe gerade 22 Teams, das habe ich mich ja eben laut gefragt. Wie viele Teams es eigentlich sind, das sind 22 anscheinend. Okay, dann ja, würde ich sagen, schauen wir jetzt mal, A, wann ich die Folge veröffentlicht kriege, ich denke Mittwoch, und B, genau, das müssen wir vielleicht nochmal an der Stelle eindeutig sagen, Aufnahmetag ist ein Montag, das heißt, es kann natürlich immer noch jetzt mit den Teams und wer mitfährt und wer startet, immer noch etwas passieren. Montag, 4. Mai ist der Aufnahmetag. Wenn es veröffentlicht wird am Mittwoch, kann schon wieder alles ganz anders aussehen. Jonas Vingegaard ist zu Hause im Badezimmer ausgerutscht, hat sich am Wäscheständer irgendwie einen Finger gebrochen, kann nicht starten. Und dann ist alles ganz anders, als wir es jetzt hier gesagt haben. Aber das Risiko haben wir ja immer. Schreibt doch mal gerne, wo auch immer ihr uns folgt oder wo auch immer ihr das mitkriegt, dass wir eine Folge veröffentlicht haben, was ihr denkt, wer gewinnen wird. Und aber ansonsten, das viel wichtiger als das ist, dass ihr euch einen schönen Giro macht, schön viel guckt. Bedanken uns ganz herzlich für eure Unterstützung. Ich sage dir, Thomas, vielen herzlichen Dank, dass wir uns hier so austauschen konnten. Und ich sehe gerade, warte mal, Stage, jetzt bin ich, verdammt, ich wollte jetzt gerade ganz witzig sagen, wie viele Tage es noch genau sind, bis der Giro anfängt. Also so, hier wird ja immer so eingeblendet, Tage, Stunden, Minuten und so. Noch 3 Tage, 16 Stunden, 16 Minuten und 49 Sekunden in dieser Sekunde. Das kriegen wir auch noch rum, oder? Also jetzt nicht hier vom Mikrofon, aber so grundsätzlich.
Vom Mikrofon vielleicht auch, ja. Nee, aber grundsätzlich kriegen wir die Zeit auch noch.
Grundsätzlich schaffen wir das so noch. Also so schlecht sieht die Prognose nicht aus an der Stelle für uns. Okay, also ciao und Belli Natalia. Habt eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.
Tschüss.